SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Die Sommerpause ist nun auch für uns zu Ende. Der SkyTail-Podcast ist wieder zurück. Ja, in den vergangenen 2 Monaten ist einiges passiert, wie etwa die große Störung bei PayPal, die ja durch alle Medien ging und die wir hier daher nicht noch einmal aufwärmen wollen. Wir haben aber auch so noch genug, hoffentlich spannende Themen für Sie aus dem großen Feld der Betrügereien, Bedrohungen und alten und neuen kriminellen Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit. Für deren fachlich genaue Aufarbeitung wie immer Max Ziegler sorgen wird, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, der heute wie gewohnt bei mir in unserem SkyTail-Studio ist. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, starten wir mit einer ganz aktuellen Meldung. Viele europäische Flughäfen waren am letzten Wochenende von einem Cyberangriff betroffen, darunter Berlin, London, Dublin, Brüssel und viele andere.
Cyberangriff auf europäische Flughäfen.
Ja, betroffen schon, aber es waren natürlich nicht die Flughäfen, die direkt attackiert wurden, sondern eben der Dienstleister Collins Aerospace. Der liefert unter anderem digitale Systeme zur Passagierabfertigung, die sich dann um das Check-in und Boarding kümmern sollen, bietet aber eben auch Dienstleistungen für die militärische Luftfahrt an. Die meisten Flughäfen haben sich dann ziemlich schnell von diesem System abgekoppelt, mussten aber ja leider dann eben die Passagierabfertigung per Hand vornehmen. Das dauert eben entsprechend länger und ist viel umständlicher, das kennt man ja noch von früher, weshalb dann wirklich aus Zeitgründen Flüge gestrichen werden mussten. Aber es kam jetzt gerade eine ganz neue Info rein, man befindet sich jetzt in den letzten Zügen der nötigen Updates, die dann eben das System wieder voll funktionsfähig machen sollen.
Da wurde ja medial eine Riesenwelle gemacht, aber so außergewöhnlich ist so eine Attacke auf Flughäfen eigentlich nicht.
Tatsächlich, also Cyberangriffe im Luftfahrtsektor sind eigentlich keine Seltenheit mehr. Also die Zahl der Attacken im Luftfahrtsektor sind von 2024 bis 2025 um 600% gestiegen. Und oft sind es dann eben Zulieferer oder Navigationssysteme, die unter Beschuss geraten. Jede Kette ist einfach nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und da sieht man mal wieder, dass Cybersicherheit uns alle angeht.
So ist es. Max, ich gestehe, dass ich mich bei der Vorauswahl unserer Themen ja auch gerne mal von einer knalligen Headline locken lasse, wie zum Beispiel dieser hier. Hacker infiltrieren Netzwerk einer Bank per Raspberry Pi. Und da vielleicht nicht jeder weiß, was ein Raspberry Pi ist, erklär doch mal eben.
Bank mit preiswertem Einplatinencomputer gehackt.
Ja, ein Raspberry Pi ist ein preiswerter Einplatinencomputer. Das kann man sich ein bisschen größer vorstellen als eine Kreditkarte. Das war damals als Projekt für Schulen und Studenten ins Leben gerufen, aber mittlerweile ist das auch mit einem sehr leistungsstarken Prozessor und vielen Schnittstellen ausgestattet. So ein Raspberry Pi ist ziemlich preiswert und wird deswegen auch gerne für kleine Bastelprojekte eingesetzt.
Und mit diesem kleinen Teil, das glaube ich keiner 100 Euro kostet, wurde also eine Bank gehackt. Wie geht denn das, Max?
Ja, dieser Raspberry Pi wurde mit einem 4G, also LTE-Modem ausgestattet, um aus der Ferne darauf zugreifen zu können. Und das hat man dann an einem Switch platziert und angeschlossen. Und an diesem Switch hing auch ein Geldautomat der Bank. Ob jetzt von den Hackern selbst oder von bestochenen Mitarbeitern das Gerät da dran gehängt wurde, ist nicht wirklich bekannt. Aber ja, es hing jetzt nun mal da dran, man hatte Zugriff auf den Netzwerkverkehr. Die Angreifer haben dann auch gleich noch den Mail-Server der Bank infiltriert, damit sie auch nach Entfernung des Geräts noch weiterhin Zugriff auf das Netzwerk haben. Das Ziel war eigentlich, Autorisierungsmeldungen im Banknetzwerk zu fälschen, um betrügerische Bargeldabhebungen an Geldautomaten zu ermöglichen. Ist ja ein hehres Ziel. Aber leider, also in deren Fall jetzt, wurden sie vorher entdeckt.
Ja, das passt ja zu den OMG-Cables, die man ja kaufen und mit denen man sich dann remote verbinden kann oder auch zum LAN-Turtle. Beides Geräte, die eigentlich für Pentests gedacht sind.
Ja, das Prinzip ist sehr ähnlich. Also diese Geräte bzw. Kabel sind natürlich deutlich kleiner und haben deswegen ja, in Anführungsstrichen nur WLAN an Bord. Die LAN-Turtle kannst du auch an einen Switch dranhängen und Traffic abziehen oder eben auch manipulieren. Die OMG-Cables, also die Oh-My-God-Cables, sind eher für den Anschluss an PCs, Notebooks, Smartphones und so weiter, also wirklich an Endgeräte gedacht. Aber das Prinzip ist sehr ähnlich. Du hängst es irgendwo dran und versuchst dann irgendwo über Funk neue Befehle einzuschleusen oder Daten abzuziehen.
Und sowas kann man dann auch kriminell einsetzen. Ne?
Das wird offiziell vertrieben als Pentesting-Werkzeug, damit man wirklich Demos damit zeigen kann, was alles möglich wäre. Aber natürlich kann man das eben auch kriminell einsetzen, klar.
Und noch eine schöne Headline in den letzten Wochen war: Malware, ein beliebter Koch-App-Recipe-Lister. Bei Malware in einer Rezeptsammlung, da denke ich ja unwillkürlich an einen verdorbenen Magen. Aber da ging es um etwas anderes.
Malware versalzt Rezeptsammlung.
Das zeigt vor allem, wie geschickt heutzutage Schadsoftware versteckt wird. Die nämlich steckt in der Windows-App Recipe Lister und das ist eigentlich eine harmlose Sammlung internationaler Kochrezepte. Und die ist sogar digital signiert. Also das Ganze wirkte sehr seriös. Es wurde auch über seriös aussehende Webseiten verbreitet, diese Software. Tatsächlich war auch in dem Executable, in dem Programm selbst gar keine Schadsoftware enthalten, sondern die war eingebettet in die Rezepttexte und zwar als unsichtbare Unicode-Zeichen, ja, also sogenannte Nullbreite-Zeichen. Die werden nicht angezeigt, aber die sind halt trotzdem da und die wurden dann im Hintergrund von dieser App entschlüsselt und die App hat den Server ab und zu kontaktiert, um neue Befehle und Schadmodule nachzuladen und das dann eben auf den Rechnern auszuführen.
Ich glaube, Steganographie nennt man das, ne? Wenn Informationen in Bildern oder Nachrichten so versteckt sind, dass man die nicht erkennt.
Ganz genau. Also Steganographie gibt es eigentlich schon relativ lange und das ist jetzt mal wieder eine neue Ausprägung davon. Und so schöpfen Nutzer keinen Verdacht und auch für Virenprogramme wird die Filterung zumindest erschwert, weil eben diese Unicode-Zeichen, wenn die für sich alleine stehen, eigentlich erstmal gar keinen Sinn ergeben. Also das ist vielleicht auch so eine Art von, nennen wir es mal, Verschlüsselung, Codierung. Und insofern kommen herkömmliche Virenprogramme da so schnell erstmal nicht dran. Ja, die App wurde auch professionell auf der kriminellen Seite beworben und durch Manipulation von Online-Werbung und Beeinflussung von Suchergebnissen, also nennen wir es mal SEO-Poisoning, so dass sie dann bei der Suche nach einer Rezept-App ganz oben bei der Suche erschienen.
Und wieder mal stellen wir fest, nichts ist wirklich kostenlos. Mit irgendwas zahlen wir am Ende eigentlich immer. Daher gerade bei unbekannten Anbietern vorsichtig sein. Denn bei dieser Methode gibt es wohl keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen oder das Schädliche irgendwie daran zu erkennen, oder Max?
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die App war sauber signiert und wurde über vertrauenswürdig aussehende Webseiten verteilt, soweit so gut. Und diese App selbst hatte ja auch keinen Schadcode drin, sondern nur die nachgeladenen Rezepte. Wir haben auch immer viele Geschichten über manipulierte Apps in den App Stores gehabt, auch in unserem Podcast. Aber zumindest hat man in so einem App Store, ja, sagen wir mal, ein wenig Filterung mit drin. Also wäre das zumindest schon mal ein erster Tipp. Und ansonsten sollte man auf gute Antivirus-Produkte setzen, die dann ein wenig breiter schauen können und zumindest schnell reagieren können, wenn ein solcher Angriff irgendwo auf der Welt bekannt wird.
Eine andere Methode, Schadsoftware unsichtbar einzuschleusen, die ist zwar schon etwas älter, die wird schon seit 2021 eingesetzt, ist aber nichtsdestotrotz hochaktuell. Und dabei betten Angreifer die Malware in Text Records ein. Das sind Einträge im Domain Name System oder kurz eben DNS, mit dem ein frei definierbarer Text in einer DNS-Zone abgelegt werden kann, weiß zumindest Wikipedia. Max, eben mal vorab, was für Texte sind das, die da abgelegt werden?
Schadsoftware in DNS Text Records.
Ja, also in Text Records im DNS kann man unterschiedlichste Merkmale ablegen, auf die dann öffentlich und in einem, nennen wir es mal, gewissen Vertrauen zugegriffen werden muss. Das ist immer bezogen auf eine Domain, also zum Beispiel skytail.academy. Und darin kann man dann als Domain-Owner Informationen ablegen, also zum Beispiel die öffentlichen Schlüssel für DKIM-Signaturen, also die kommen bei E-Mails zum Einsatz, für DMARC und SPF-Records, das sind auch weitere Sicherheitsmechanismen bei E-Mails, aber auch eben Informationen zum Nachweis der Domain-Inhaberschaft, zum Beispiel beim Erneuern von Let's Encrypt SSL-Zertifikaten.
Und wie schafft man es dann, da Schadsoftware einzuschleusen?
Ja, die haben sich was Nettes ausgedacht und zwar haben sie den Schadcode, das ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei der App mit dem Recipe-Lister, sie haben den Schadcode in einzelne Fragmente zerlegt und dann auf mehrere Subdomains verteilt, auf unterschiedlichste Text-Records überall.
Ja.
Und ja, haben das dann einfach durch DNS-Anfragen abgerufen und zur ursprünglichen Datei dann wieder zusammengesetzt.
Und was bewirken diese Dateien?
Ja, die Dateien wurden analysiert und haben auch Security-Experten zum Teil lästige Scherzprogramme gefunden, die dann den Bildschirm vollmüllen oder falsche Meldungen anzeigen, aber eben auch PowerShell-Skripte, die Schadsoftware nachladen. Also das Ganze war nicht ganz ungefährlich.
Und ist vor allem auch wieder nur schwer zu finden, oder?
Ja, diese Experten haben das auch nur mit Hilfe von KI aufspüren können. Herkömmliche Sicherheitstools stufen DNS-Anfragen meistens als ungefährlich ein und überwachen die erst gar nicht. Mhm. Außerdem werden DNS-Anfragen heutzutage dann häufiger auch verschlüsselt, also Stichwort DNS over HTTP, DOH oder DNS over TLS, also DOT. Das macht die Sache noch etwas schwieriger.
Ja, wäre da der Einsatz von KI nicht auch ein probates Mittel, um dagegen vorzugehen? Ich meine, immerhin haben ja auch die Experten diese mit Erfolg eingesetzt.
Am besten macht man solche Analysen wirklich auf dem Endsystem. Das gilt auch für diese Recipe-Lister-App, denn auf dem Endsystem wird ja wirklich auch alles zusammengesetzt. Und da liegt der Schadcode wirklich auch komplett vor. Da könnte man dann versuchen, über KI oder eben auch über Anomalien zu erkennen, was der nachgeladene Code jetzt gerade vorhat und ja, was der als nächstes wirklich ausführen möchte.
Über die Möglichkeiten der KI zur Gefahrenabwehr, aber auch die Möglichkeiten, die die KI den Hackern bietet, da werden wir demnächst auch einen längeren Blogbeitrag bei SkyTel publizieren. Schauen Sie also gerne mal öfter bei uns auf unserer Webseite vorbei. Und wenn wir schon einmal beim Thema Verstecke für Schadsoftware sind, hier gleich noch eines, der Windows Explorer. Hier gibt es eine neue Variante der bekannten Social Engineering Taktik Clickfix namens Filefix. Max, wie funktioniert diese neue Taktik?
Filefix macht Windows Explorer fix und foxy.
Also das Ganze fängt wie immer sehr harmlos an. Man wird auf eine betrügerische Webseite gelockt und die öffnet ein ganz normales Fenster im Windows Explorer. Und während im Hintergrund per JavaScript ein PowerShell-Befehl in die Zwischenablage kopiert wird. Also das kann bis hierhin, sind das ganz normale Bordmittel, sage ich mal. Das ist relativ einfach gemacht. Aber bis hierhin ist auch noch nichts passiert. Der Nutzer wird dann aufgefordert, das Adressfeld im Explorer zu aktivieren und Einfügen anzuklicken. Also man soll einfach irgendeine Art von Speicherpfad öffnen unter einem Vorwand.
Ja.
Aber tatsächlich kopiert man damit diesen versteckten PowerShell-Befehl und fügt den ein. Und damit lädt man dann über diesen PowerShell-Befehl im Hintergrund weitere Malware nach und startet sie dann auch.
Und für den Nutzer sieht das ja alles völlig normal aus. Der bekommt davon gar nichts mit, ne?
Richtig, also das PowerShell-Fenster wird im Hintergrund geöffnet. Man bekommt halt insofern was mit, als dass man auf irgendeine, ja, ich sag mal, Seite im Windows Explorer kommt oder eben sich auch gar nichts verändert, je nachdem, was da jetzt als Zielverzeichnis angegeben wird. Insofern merkt man ja, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Also irgendwas ist jetzt passiert, ich weiß aber gar nicht was. Da man solche, vielleicht einen Dateipfad häufiger mal in den Windows Explorer eintippt oder auch reinkopiert, wirkt das eben relativ vertrauenswürdig. Ne? Alles andere so mit PowerShell und starten Sie Programme oder sowas, das wirkt sofort so ein bisschen abschreckend. Windows Explorer denkt man, das kenne ich, da ist eigentlich nichts Böses dahinter, geht ja nur um meine Dateien. Aber tatsächlich kann man oben in dieser Adresszeile auch Code einfügen und das dann eben direkt ausführen.
Man sollte also keinesfalls Anweisungen auf unbekannten Webseiten folgen und da auch keine Inhalte in den Windows Explorer einfügen und natürlich Updates und Virenscanner immer auf dem neuesten Stand halten, das ist klar. Wie wichtig ein gutes Passwort ist, zeigt folgende Meldung: Hacker ruinieren 158-jährige Transportfirma.
1234 ist kein Passwort.
Das ist wirklich eine tragische Geschichte und eine eindringliche Warnung an alle, die glauben, dass 1234 ein gutes Passwort sein könnte. Wir kennen schon die Ransomware-Bande Akira, die hat 2023 die Südwestfalen-IT angegriffen und dieselbe Bande hat jetzt das Passwort eines Mitarbeiters des britischen 158 Jahre alten Transportunternehmens KNP oder KNP, sagen wir mal, erraten. Damit sind sie in das System der Firma eingedrungen und haben es, haben große Teile verschlüsselt, sodass niemand mehr reinkam. Die Firma sollte 5 Millionen britische Pfund an Lösegeld zahlen, hatten sie aber leider nicht und ja, jetzt sind sie pleite und 700 Mitarbeiter stehen auf der Straße.
Ja, das beweist auch, dass es eine gute Investition ist, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter, und zwar wirklich alle, in der IT-Security schulen. Denn die geht alle an. Jedes System ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Auch SkyTel bietet zum Beispiel derartige Schulungen an.
Es ist einfach immens wichtig, dass alle Mitarbeiter verstehen, dass sie selbst zum Schutzmechanismus der Firma gehören. Und dazu gehört eben auch, dass man weiß, wie sichere Passwörter gebildet werden, wie man Phishing-Mails erkennt. Das kann man tatsächlich so richtig üben.
Bleiben wir noch eben beim Thema, auch das schwache Passwort eines norwegischen Staudamms hatte Folgen, wenn zum Glück auch keine fatalen.
Wassermarsch, norwegischer Staudamm gehackt.
Ja, vielleicht waren das auch Freunde von 1234. Auf jeden Fall konnten sich Angreifer über dieses System Zugang zur Betriebstechnik verschaffen, woraufhin sie dann erst einmal die Ventile des Staudamms geöffnet haben. Also 4 Stunden lang strömten dann 497 Liter Wasser pro Sekunde ins darunterliegende Flussbett, also insgesamt über 7 Millionen Liter, was zum Glück keine schwerwiegenden Folgen hatte. Ja, der Fluss hat es locker verkraftet und der Staudamm war nicht ans Stromnetz angeschlossen, also Glück gehabt, hätte aber auch deutlich anders ausgehen können.
Und es zeigt auch, wie verwundbar die kritische Infrastruktur ist, vor allem wenn die Betreiber glauben, dass starke Passwörter und Multifaktor-Authentifizierung nur lästiges Beiwerk sind.
Ja, vor allem sollte man derartige Strukturen nicht direkt mit dem Internet verbinden. Also in der Regel hat man einfach ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit mehreren Netzabschnitten, mit Netzwerktrennung, mit Firewalls dazwischen. Teilweise gibt es so One-Way-Systeme, ich kenne das von Kernkraftwerken, von Reaktoren, von der Steuerung, dass man wirklich Netzwerkpakete nur in eine Richtung schicken kann. Also das ist wirklich physisch getrennt. Solche Mechanismen gibt es heutzutage alles, muss man halt nur eben auch nutzen.
Kommen wir von norwegischen Staudämmen zu amerikanischen Zügen. Sollten Sie demnächst mal mit einem unterwegs sein und selbiger dann unvermittelt auf offener Strecke bremsen, dann muss nicht unbedingt eine Kuh auf den Gleisen stehen. Es könnte sich durchaus auch um eine seit 13 Jahren bekannte Sicherheitslücke handeln, mit deren Hilfe praktisch jedermann einen Zug anhalten kann.
US-Eisenbahn, Notbremsung per Funk.
Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Und zwar geht es um eine Sicherheitslücke, die bereits 2012 von einem Sicherheitsforscher gemeldet worden war. Also wirklich gemeldet, nicht nur entdeckt. Auch die US-Cybersicherheitsbehörde hatte anschließend wegen des hohen Schweregrades schon davor gewarnt. Aber die amerikanische Industrievereinigung Association of American Railroads, AAR, wollte die nicht anerkennen. Und zwar basiert die Schwachstelle auf einer schwachen Authentifizierung in einem Kommunikationsprotokoll, welches das Zugende mit der Lok verbindet. Und da kann man sich leicht dazwischen hacken und eben Bremssteuerbefehle an das Zugende schicken. Zum Beispiel eben eine Vollbremsung auszulösen oder eben auch ein Bremsversagen zu simulieren.
Und benötige ich dazu jetzt so ein Riesen-Equipment, große Hacker-Skills und muss selbst im Zug sitzen?
So wahnsinnig viel benötigt man jetzt nicht. Also die ganze Hardware gibt es für unter $500 und den Exploit kann man sich auch von der KI schreiben lassen. Das kursiert sowieso schon seit Jahren im Internet. Und auch schon mit geringer Funkleistung sind da Angriffe aus bis zu 150 Meilen Entfernung möglich, also 240 Kilometer umgerechnet.
Ja, man sollte also vielleicht die Eisenbahn in den USA sicherheitshalber meiden.
Zumindest vorerst, so man schätzt so bis mindestens 2027, also die AAR hat jetzt beschlossen, das anfällige Protokoll zu ersetzen, aber ja, dürfte auf jeden Fall noch so ein paar Jahre dauern.
Ja, das kennen wir ja. Nicht nur die Deutsche Bahn ist lahm und unzuverlässig, auch die amerikanische ist nicht besonders schnell. Wenigstens ist das jetzt beruhigend. So, wie bekomme ich jetzt den Bogen von Zügen zu Hotels? Na gut, beides hat mit Reisen zu tun. Warum Hotels? Da ist jetzt eine neue Betrugsmasche aufgetaucht.
Hoch, mein Urlaub wird storniert?
Dabei sind dann Cyberkriminelle an Buchungsdaten aus echten Reservierungen gelangt, und zwar durch Datenlecks, durch Phishing, Schadsoftware oder schwache Passwörter, naja, was man halt alles so eben kennt. Und diese Daten haben sie jetzt genutzt und schicken ihren Opfern eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS. Darin heißt es, ja, es habe ein technisches Problem gegeben, man brauche noch einmal die Kreditkartendaten. Es ist auch ein Link enthalten, der natürlich auf eine Phishing-Seite führt. Also ist eigentlich klassisches Social Engineering und Phishing. Und es wird dabei natürlich auch ganz klassisch psychologischer Druck aufgebaut. Bitte jetzt unbedingt die Daten eingeben, sonst ist der Urlaub ruiniert und die Buchung ist storniert. Außerdem SMS oder WhatsApp statt einer Spam-Mail. Darauf sind viele vielleicht nicht vorbereitet. Das Ganze wirkt dann auch so ein bisschen echter. Ja, sonst hätten die ja auch meine Daten nicht gehabt.
Ja, stimmt. Aber auch da muss man ja nicht gleich in die Falle tappen, wenn man einige grundsätzliche Sicherheitsregeln beachtet.
Genau, das sind eigentlich immer die gleichen, ne? Also ein gesundes Misstrauen kann bei sowas erstmal schon gar nicht schaden. Nicht auf WhatsApp oder SMS-Nachrichten reagieren, denn Kommunikation und Nachfragen sollten nur über bekannte und sichere Kanäle passieren, also eben wirklich über das Buchungsportal. Man kann im Hotel anrufen und nachfragen, ob das wirklich stimmt, ob da irgendwas verloren gegangen ist. Und man sollte wirklich auch niemals irgendwelche Links in Chatnachrichten öffnen, auch wenn der Absender vielleicht vertrauenswürdig wirkt. Also nein, bitte nicht. So oder so sollte man keine Kreditkartendaten über irgendwelche Messenger oder SMS verschicken, weil ja, ungesichert. Man hat auch keine Kontrolle darüber, auf welchen Geräten das landet, wie lange die Kreditkartendaten dort aufbewahrt werden oder wie auch immer. Also kein seriöses Unternehmen wird diese Kanäle dazu nutzen. Zu guter Letzt auf jeden Fall nicht unter Druck setzen lassen. Also sowas wie, antworten Sie innerhalb von einer Stunde, sonst wird die Buchung storniert. Sowas weist auf jeden Fall immer auf Betrug hin. Also im Zweifelsfall, wenn es wirklich kurz vor der Abreise steht, anrufen, nachfragen. Und zwar bitte unter der offiziellen Telefonnummer.
Das alles haben wir zwar schon oft verkündet, aber man kann es ja scheinbar gar nicht oft genug sagen. An dieser Stelle vielleicht eben noch ein Gerichtsurteil. Wer beim Phishing ungewollt sein Bankkonto freigibt, hat keinen Anspruch auf Schadenersatz. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg letzten Monat in einem Berufungsverfahren geurteilt.
Kein Geld zurück bei Dummheit.
Ja, in diesem konkreten Fall hatte ein Ehepaar eine der üblichen Spam-Mails bekommen. Und Phishing, letztendlich aktualisieren sie innerhalb von 48 Stunden ihre Push-Tan-Registrierung. Mhm. Das gibt es ja inzwischen täglich mehrfach. Auf einer gefälschten Banking-Webseite haben sie dann neben Anmeldenamen und Geburtsdatum wohl auch die EC-Kartennummer, Kontonummer und gleich noch die PIN dazu eingegeben. Darauf wurden ihnen ja 41.000 Euro gestohlen.
Nett.
Ja, die beiden Kläger, die dann vor Gericht gezogen sind, hatten die PIN-Eingabe erst bestritten, waren sich aber am Ende dann vielleicht doch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Mhm. Das Gericht hat geurteilt, ja, ohne PIN wäre dieser Diebstahl wohl kaum möglich gewesen und daher treffe die Bank eben keine Mitschuld. Das Geld ist futsch, das Urteil ist rechtskräftig.
Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass man in solchen Fällen das Geld von der Bank ja eh zurückbekommt. Nein, bekommt man nicht, eben nur dann, wenn dem Kreditinstitut ein Mitverschulden nachgewiesen werden kann. Und das ist nicht immer einfach. Zum Schluss eines jeden Podcasts haben wir ja immer noch einen besonders lustigen, schrägen oder skurrilen Fall aus der IT-Security für Sie. Der heutige stammt aus Taiwan.
Taiwan, wenn der Bestatter vor der Polizei am Unfallort ist.
Diesmal geht es gar nicht unbedingt um einen IT-Spezialisten, sondern eigentlich um einen Rettungssanitäter. Der hat jetzt ein neues Geschäftsmodell entwickelt und er hatte sich 2021 in das Leitstellensystem des taiwanesischen Innenministeriums reingehackt, mit Hilfe. Und dort hat er dann in den Folgejahren Infos zu Notfällen, Einsatzteams und Standorten abgegriffen. Wenn also irgendwo ein schwerer Verkehrsunfall war, hat er das sofort mitbekommen. Und diese Daten hat er wirklich in mehreren Bestattungsunternehmen genutzt oder eben auch weiterverkauft in Echtzeit, damit die dann als Erste am Unfallort sein konnten und den Angehörigen direkt ihre Dienste anbieten konnten, also schon ziemlich makaber.
Ja.
Das hätte denen dann jeweils 5 bis 10 zusätzliche Kunden pro Monat beschert. Und dafür hat er sogar eine eigene Plattform und eigene Server eingerichtet und ja, sein System mit der Zeit wirklich auf ganz Taiwan ausgeweitet. Ja, jetzt ist aber Schluss damit. Er wurde erwischt und eben auch festgenommen.
Ja, selbst im Tod ist man vor Hackern nicht mehr sicher. Und mit dieser etwas deprimierenden Einsicht wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Ihnen wünsche ich, bleiben Sie sicher und dir, Max, wieder vielen Dank für deine Erläuterungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.